Zwei Sichtweisen. Konrad Bayreuther, ein ehemals führender deutscher Alzheimer-Forscher und Entdecker des Alzheimer-Toxins, antwortete auf die Frage, worauf man sich als Pflegender eines an Alzheimer erkrankten Familienmitglieds einstellen muss. Als Angehöriger sollte man sich über die Konsequenzen der Erkrankung im Klaren sein. Man muss damit leben, dass die geistigen Fähigkeiten des Betroffenen abnehmen, wie sie bei einem Kind zugenommen haben. Der normale Krankheitsverlauf umfasst 9 Jahre. 3 Jahre mild, 3 Jahre mittelschwer, 3 Jahre schwer. Laut Bayreuther braucht auch der Erkrankte die Gelassenheit zu erkennen, dass man in der ersten Phase mit ein paar Tricks noch ganz gut zurechtkommen kann. In der zweiten Phase braucht man schon ab und zu jemanden, der für einen mitdenkt oder spricht, der die Kleidung bereitlegt und auch dafür sorgt, dass man im Winter nicht Sommerkleidung trägt. Der an Alzheimer erkrankte Richard Taylor sieht das anders. Seiner Meinung nach benötigen gerade Menschen mit seiner Diagnose eine Aufgabe, einen Sinn im Leben und das Gefühl, gebraucht zu werden, also etwas völlig anderes, als sich bemuttern zu lassen. Ich brauche also informierte Menschen, die mich befähigen, etwas zu tun. Meist passiert aber das Gegenteil. Unsere Angehörigen lieben uns, sie haben die besten Vorsätze, aber sie lähmen uns. Ständig nehmen sie uns Dinge ab. Sie sehen, dass wir die falsche Telefonnummer in ein Formular schreiben und nehmen uns künftig solche Aufgaben ab. Sie sehen, dass wir Sachen anziehen, die nicht zusammenpassen. Also legen sie uns morgens immer das hin, was wir anziehen sollen. Ähnliches bemerkt der Sozialpädagoge Peter Wissmann, Geschäftsführer von Demenz Support Stuttgart, eine Organisation, die sich bundesweit für die Rechte und die Selbstbestimmung von Demenzkranken einsetzt. Den Betroffenen wird nichts mehr zugetraut, sie werden massiv degradiert. Typisch sei, ein Ehepaar fährt zum Arzt, er steuert das Auto. Nachdem er die Diagnose Alzheimer bekommen hat, sitzt dann seine Frau am Steuer. Abends lässt sie ihn nicht einmal mehr zum Bier holen in den Keller gehen. Richard Taylor wünscht sich von seinem Umfeld eine fast schon kindliche Art der Gelassenheit. Als ich einmal mit meiner Enkeltochter nach draußen gegangen bin, hatte ich 2 verschiedene Socken und 2 verschiedene Schuhe an. Sie sagte, »Du, Opa, deine Schuhe passen nicht zusammen.« Ich schaute an mir runter und sagte, »Meine Socken auch nicht.« Es machte ihr nichts aus, und wenn es mir nichts ausmachte, dann »Was soll's?« Richard Taylor hatte intuitiv erkannt, dass er den Teufelskreis durchbrechen musste, der darin besteht, dass man sich aufgrund einer gestörten Neurogenese und eines geschrumpften Hippocampus immer mehr einschränkt und zurückzieht und dadurch dafür sorgt, dass dieser fatale Prozess weiter voranschreitet. Er spürte, dass Schonung für einen Menschen mit Diagnose Alzheimer genau das Falsche ist. Wir müssen vielmehr für neue Erfahrungen sorgen und das Tag für Tag. Die Neurogenese muss wieder produktiv werden. Das kann sie aber nur, wenn nicht alle täglich neugeborenen Nervenzellen im Hippocampus schon kurz nach ihrer Geburt wieder absterben, nur weil wir sie nicht brauchen. Um ihnen eine Überlebenschance zu geben, muss man selbst aktiv sein und Neues erleben. Neugier wird belohnt. Sie senkt nachgewiesenermaßen das Alzheimer-Risiko. Taylors Erkenntnisse und Reaktionen decken sich, sowohl im Hinblick auf die Patienten selbst als auch auf die Betreuenden, mit meiner Erkenntnis, dass Alzheimer eine Mangelerkrankung ist. Und dies hat nicht nur Konsequenzen für den Erkrankten. Denn will man die Krankheit in den Griff bekommen, müssen die Mängel behoben werden, und das gelingt eigentlich nur dann, wenn der Pflegende, meist der Partner, oft aber auch die Kinder oder Geschwister, seine eigenen Gewohnheiten und Vorstellungen, ja vielleicht sogar sein gesamtes Selbstverständnis neu überdenkt. Die daraus resultierende Anpassung seiner eigenen Lebensweise dient dem Selbstschutz und erhöht gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass die Therapie erfolgreich ist, denn eine gesundheitsgefährdende Lebensgewohnheit ist leichter abzulegen, wenn beide Seiten dazu bereit sind. In einer englischen Studie, die sich über einen Zeitraum von 50 Jahren erstreckte, untersuchte man bei 3.722 Lebensgemeinschaften die Erfolgsrate bei der Beendigung gesundheitsgefährdender Lebensweisen. Es zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit, sich das Rauchen abzugewöhnen, über 11-mal höher war, wenn beide Partner sich dazu entschlossen. Bei der Steigerung der körperlichen Fitness war es immerhin mehr als 5-mal wahrscheinlicher, dass man langfristig sportlich blieb, wenn beide mitmachten. Vergleichbare Effekte konnte man auch bei der Ernährung in Bezug auf das Abnehmen feststellen. Es geht im Grunde auch für den Pflegenden darum, für sich selbst herauszufinden, was im Leben wirklich wichtig ist und sich auf diese Dinge zu konzentrieren. Und dazu gehört eben nicht unbedingt, dass der Betreute 2 zusammengehörige Socken trägt.